Finoglio hätte den Jungen am liebsten gepackt und geschüttelt, doch Despina hätte nur auf der Stelle zu weinen angefangen. Beteten alle kleinen Schwestern ihre Brüder an? »Schluss jetzt! Hör auf, deine Schwester verrückt zu machen!« fuhr er Ivo an. »Der Pfeifer ist hier, um den Eichelhäher zu fangen, nichts weiter! Und um den Hänfling zu fragen, warum er nicht mehr Silber auf die Nachtburg schickt!« »Ach ja, und warum zählen sie uns dann?« Der Junge war erwachsen geworden in den letzten Wochen, als hätte der Kummer ihm die Kindheit vom Gesicht gewischt. Ivo war nun der Vater in der Familie, mit knapp 10 Jahren. Auch wenn Finoglio manchmal versuchte, ihm diese Rolle von den schmalen Schultern zu nehmen. Der Junge arbeitete bei den Färbern, half den nassen Stoff aus den stinkenden Kübeln zu ziehen, Tag aus, Tag ein, und brachte den Geruch abends mit nach Hause. Aber er verdiente auf die Art mehr als Finoglio mit seiner Schreiberei auf dem Markt. »Sie werden uns alle umbringen«, fuhr er ungerührt fort, den Blick auf die Wachen geheftet, die ihre Lanzen immer noch auf die wartenden Frauen richteten. »Und den Eichelhäher werden sie in Stücke reißen, so wie sie es letzte Woche mit dem Spielmann gemacht haben, der den Statthalter mit faulem Gemüse beworfen hat. Die Stücke haben sie an die Hunde verfüttert. Ivo!« Das war zu viel. Finoglio versuchte, ihn an den Ohren zu packen, aber der Junge war schneller und sprang davon, bevor er ihn sich greifen konnte. Seine Schwester jedoch stand da und presste Finoglios Hand so fest, als könnte nichts anderes mehr ihr Halt geben in dieser zerschlagenen Welt. »Sie fangen ihn nicht, oder?« Despinas kleine Stimme klang so zaghaft, dass Finoglio sich zu ihr hinunterbeugen musste, um sie zu verstehen. »Der Bär beschützt den Eichelhäher jetzt genauso wie den schwarzen Prinzen, oder?« »Natürlich!« Finoglio strich ihr erneut über das nachtschwarze Haar. Hufschlag klang die Gassen herauf, und Stimmen drangen zwischen den Häusern hervor, so ausgelassen, als verhöhnten sie die Stummheit der wartenden Frauen, während hinter den umliegenden Hügeln die Sonne versank und Ombras Dächer rot färbte. Die adligen Herrschaften kamen heute spät von ihrem Jagdvergnügen zurück, die silberbestickten Gewänder bespritzt mit Blut, die gelangweilten Herzen angenehm erregt vom Töten. Ja, der Tod konnte ein fabelhafter Unterhalter sein, wenn es sich um den Tod anderer handelte. Die Frauen drängten sich enger zusammen. Die Wachen trieben sie vom Tor zurück, doch sie blieben vor den Burgmauern stehen. Alte Frauen, junge Frauen, Mütter, Töchter, Großmütter. Minerva war eine der vordersten. Sie war schmal geworden in den letzten Wochen. Seine Geschichte fraß sie auf. Kannibalisches Ding. Aber sie hatte gelächelt, als sie hörte, dass der Eichelhäher sich auf der Burg ein paar Bücher angesehen hatte und ungestraft wieder davongeritten war. »Er wird uns retten«, hatte sie geflüstert und sang abends mit leiser Stimme die schlechten Lieder, die in Ombra die Runde machten, über die weiße und die schwarze Hand der Gerechtigkeit, den Heer und den Prinzen, ein Buchbinder und ein Messerwerfer gegen den Pfeifer und seine Armee von gepanzerten Brandstiftern. Aber warum nicht? Klang das nicht am Ende doch nach einer guten Geschichte? Finoglio nahm Despina auf den Arm, als die Soldaten vorbeiritten, die die Jagdgesellschaft bewachten. Spielleute kamen hinter ihnen die Gassen herunter. Pfeifer, Trommler, Jongleure, Koboldzähmer und natürlich der Rußvogel, der sich keine Vergnügung entgehen ließ, auch wenn es hieß, dass ihm beim Blenden und Vierteilen schlecht wurde. Dann folgten die Hunde, scheckig wie das Licht im weglosen Wald, mit den Knechten, die dafür sorgten, dass sie am Jagdtag hungrig waren, und schließlich die Jäger. Ganz vorneweg der Hänfling, ein mageres Bürschchen auf einem viel zu großen Pferd, so hässlich wie seine Schwester angeblich schön war, mit einer spitzen Nase, die zu kurz für sein Gesicht schien, und einem breiten, verkniffenen Mund. Keiner wusste, warum der Natternkopf gerade ihn zum Herrn von Ombra gemacht hatte. Vielleicht war es auf Bitten seiner Schwester geschehen, die dem Silberfürsten schließlich seinen ersten Sohn geschenkt hatte. Finoglio vermutete allerdings eher, dass der Natternkopf seinen schwächlichen Schwager gewählt hatte, weil er sicher war, dass der sich niemals gegen ihn erheben würde. »Was für eine blasse Figur«, dachte Finoglio verächtlich, während der Hänfling mit überheblichem Gesicht an ihm vorbeiritt. Offenbar besetzte diese Geschichte inzwischen selbst Hauptrollen mit billigen Nebendarstellern. Die Beute der feinen Herrschaften war wie erwartet reichlich ausgefallen. Rebhühner, wie frisch gefallene Früchte von den Stangen baumelnd, an die die Jagdknechte sie gebunden hatten. Ein halbes Dutzend der Rehe, die er eigens für diese Welt ersonnen hatte, das rotbraune Fell auch im hohen Alter noch gescheckt wie das eines Kitzes. Nicht, dass diese besonders alt geworden wären. Hasen, Hirsche, Wildschweine. Die Frauen von Omra starrten das erlegte Wild mit unbewegten Gesichtern an. Manchen fuhr die verräterische Hand an den leeren Magen, oder sie blickten zu ihren ewig hungrigen Kindern hinüber, die in den Toreingängen auf ihre Mütter warteten. Und dann trugen sie das Einhorn vorbei.
Verfluchter Käsekopf! Es gab keine Einhörner in Fenolios Welt, aber Orpheus hatte eins herbeigeschrieben, nur damit der Hänfling es abschlachten konnte.